Hallo und herzlich willkommen zur 6. Session von Pixeltherapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir, wie immer, The Batman, Chris Hexabeer.
I am Vengeance.
Oh shit! Ja! Da sind wir auch schon fast im Thema drin, lieber Chris, weil heute geht es um DC Fandom, beziehungsweise um zwei Spiele natürlich, die dort angekündigt wurden. Mhm. Bevor wir dazu kommen, wie geht's dir? Alles gut?
Es ist eine perfekte Woche. Willst du wissen, warum?
Okay.
Hexabeer ist offiziell ein eingetragenes Unternehmen.
Oh, gratuliere.
Dankeschön. Hey. Besser kann man in die Woche nicht starten. Und die Batman-News sind nur das Sahnehäubchen.
Oh, fuck. Ich habe sehr viel dazu zu sagen. Nicht nur Positives. Aber zunächst einmal, Chris, möchte ich von dir wissen, was zockst du so gerade?
Im Moment nur den Microsoft Flight Simulator.
Interessant. Okay, erzähl.
Ich war sehr hyped auf den und wollte über Wien fliegen. Das war es eigentlich schon. Also so viel habe ich gar nicht gespielt, aber ich habe schnell reingefunden, um ehrlich zu sein. Für einen Simulator dachte ich, dass das schwieriger wird. Aber es ist leicht zu lernen und schwer zu meistern. Mhm. Vor allem, wenn man einen Airbus fliegen will. Die Langzeitmotivation ist nicht da, deswegen spiele ich es auch nicht so viel. Ich finde es einfach cool, dass es im Game Pass ist und ich kein Geld dafür ausgeben muss, um so eine technische Neuheit ausprobieren zu können. Ich spiele das auch auf meinem wunderbar großen 21:9 Monitor. Und ja, das ist so ein Podcast-Game. Wenn du über Wien fliegst oder irgendwie über Dubai, da kannst du nicht viel machen. Die Grafik ist schön, das dynamische Wetter ist cool. Die Innenausstattung und wie das alles 1:1 übernommen oder realisiert wurde, das ist alles top. Nur Simulator.
Ich habe eine Frage, wie aktuell ist dein Computer? Also wie stark, sehr aktuell?
Okay. Sehr.
Weil es ist tatsächlich, das Einzige, was mich an diesem Spiel interessiert, ist natürlich die Technik dahinter. Also dass da Satelliten verwendet werden, dass die Flugzeuge, die du siehst, dass das echte Flugzeuge sind, die auch im echten Leben fliegen. Du hast das Wetter schon erwähnt, dass ich tatsächlich, wenn ich will, über Ebreichsdorf, meine Heimatkaff drüber fliegen kann. Das ist natürlich cool, aber am Ende des Tages bleibt es halt ein Flugsimulator. Also, aber es ist schon spannend, inwiefern das vielleicht mal hingeht. Weil stell dir mal vor, vielleicht ein Ace Combat mit der Technik.
Klar. Oder das, irgendein anderes. Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Wie können andere Publisher oder Devs diese Technologie verwenden, dass die ganze Welt bereisen kannst? Das Layout ist da. Microsoft könnte es ja auch verkaufen, nehme ich an. Aber wie sie das technisch im Hintergrund lösen, weiß ich nicht. Aber du brauchst für das optimale Spielerlebnis auch eine gute Internetverbindung. Ja. Weil die Texturen oder die Welt wird nicht nur auf deinem PC berechnet, sondern nimmt eben auch Streaming-Technologie zur Hilfe, um das Ganze ansprechend zu rendern.
Das wird tatsächlich glaube ich, auch die Zukunft sein. Ja. Also es ist von der technischen Seite her ist ein wahnsinnig spannendes Ding. Ich meine, nochmal, es ist im Game Pass, man kann es einfach ausprobieren. Also Respekt an Microsoft.
Ich kann nur jeden raten, das mal auszuprobieren. Ja, man bekommt nicht jeden Tag einen so wahnsinnig ausgefeilten, top gerenderten, neuartigen Simulator. Muss man ein Riesenkompliment auch an Microsoft aussprechen. Weil das Ding wird sich nicht gut verkaufen, das ist echt nischig. Sie haben es im Game Pass, aber ich finde das geil, dass es sowas gibt.
Aber ich glaube tatsächlich, durch den Game Pass und durch den Hype, den das jetzt gerade auslöst, ich glaube sogar IGN hat das Spiel mit 10 von 10 Punkten bewertet. Also das ist schon.
Reviews gehen durch die Decke auch.
Ja, also ich denke schon, dass es sich durch den Game Pass eben, dass das viele Spieler finden wird und vor allem, ich glaube, es gibt wenig Konkurrenz am Flugsimulator-Markt. Also ich glaube, Microsoft hat das ganze Genre gerade ein bisschen wiederbelebt, was man ihnen zugutehalten muss. Chris, wenn du jetzt fertig bist mit deinem Blödsinn, dann kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die ich da jetzt gezockt habe.
Kommen wir zu richtigen Spielen,
wir mal zu richtigen Spielen. Ich habe tatsächlich vier, über die ich ganz kurz reden will, über eins vielleicht ein bisschen umfangreicher. Also zunächst mal, ich habe Ori and the Will of the Wisp fertig gespielt. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt gute 11 Stunden gebraucht und was soll ich sagen? Also ich finde, es ist neben Halo mittlerweile die stärkste Marke von Microsoft. Also das ist unfassbar schön, dieses Spiel. Es gibt kein besseres 2D-Metroidvania mit, also die Jump-and-Run-Elemente funktionieren top, das Kampfsystem ist großartig, die Bossgegner sind geil, die Optik ist der Wahnsinn, es ist emotional, der Soundtrack, da passt einfach alles. Also das ist nah dran an einem perfekten Spiel.
Boah.
Also es ist unfassbar geil, also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, das ist im Game Pass und so zum Kaufen kostet es irgendwie, ich glaube aktuell gerade, keine Ahnung, 25 Euro, aber im Game Pass, das ist absolutes Pflichtprogramm.
Alles klar,
wenn man
uneingeschränkte Empfehlung, ne?
Wenn man halt solche Spiele mag, ja, also ich glaube halt echt, dass dieser, vielleicht dieser Comic-Look und dieses 2D-Metroidvania halt viele ein bisschen abschreckt. Aber ich fand es unfassbar. Also es ist auch unfassbar viel Abwechslung jetzt drin. Es ist wirklich, also Chris, du musst das fast spielen.
Ich werde spielen.
Das zweite Spiel, was ich nur ganz kurz angerissen habe, war Hellblade Senua's Sacrifice.
Holy shit.
Hast du das schon gespielt, Chris?
Ich habe es auch angespielt damals, aber dann nicht beendet.
Interessant. Ich habe es jetzt ungefähr vielleicht knapp eine Stunde gespielt. Ich wollte es wirklich nur kurz mal anzocken. Ist übrigens auch im Game Pass. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ich probiere das endlich. Und es ist ein Spiel, was eigentlich auf mich zugeschnitten ist, weil es ist ein Action-Adventure, Schrägstrich, bisschen Hack-and-Slay. Es ist im nordischen Mythologie-Setting, auf was ich gerade extrem abfahre. Aber ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, mir ist das Spiel zu krass.
Inwiefern führt das aus? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst. Mit den Stimmen, die sie hört. Spielst du es mit Kopfhörer?
Ich spiele es mit Kopfhörer. Leider. Okay.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist aber auch so ein Merkmal oder ein Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel, dass die
absolut
dem Spieler die Stimmen auch, die Senua hört. Schon von Anfang an hast du das Gefühl, ja,
von der
du hast die Psychose.
Minute geht's los und du fühlst dich wirklich geisteskrank in diesem Spiel. Hm. Und spätestens nach einer Stunde bist du es auch. Also für alle, die es jetzt nicht genau wissen, wie es funktioniert, wenn man Kopfhörer aufhat, macht das Spiel das ungefähr so, du hast auf der rechten Seite, das war jetzt mein Eindruck, nach einer Stunde, hast du so die positive Stimme von Senua im Kopf und im linken Ohr hast du mehr oder weniger die negative Stimme. Und bei jedem Blödsinn, den du machst, ob du jetzt eine Leiter raufkletterst oder einfach nur einen kleinen Graben runterspringst, hast du im rechten Ohr seine Stimme, tu es, du kannst es schaffen, es ist nicht so hoch. Und im linken Ohr geht's, mach das nicht, du brichst dir die Beine, geh zurück, du wirst sterben. Und die reden die ganze Zeit durcheinander. Und das ist so creepy. Ich habe dann wirklich mal nach einer Stunde beendet, weil ich mir gedacht habe, okay, ich will das unbedingt fertig spielen, aber ich muss in der richtigen Stimmung sein für dieses Spiel, weil das ist, es ist unfassbar. Ja, es ist, also ich finde es fast schon zu derb.
Boah, okay.
Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das 5 Stunden lang durchzocken sollte oder so. Also ich
weiß, ist das gar nicht so lang?
Ich glaube nicht, dass es sehr lange ist. Okay. Also ich glaube, das kann man in 8 Stunden beenden oder so.
Oh.
Ich glaube, es hat jetzt nicht so God of War Ausmaße, aber ja.
Ja.
Willst du noch weiterspielen oder wie war da deine Erfahrung?
Auf jeden Fall. Also ja, man hat ja schon ein bisschen was von dem Sequel gesehen.
Mhm.
Und weil du jetzt sagst, der erste ist schon zu morbide, der zweite Teil schaut noch viel schlimmer aus.
Oh Gott.
Ich weiß nicht, ich muss mir das echt auch anschauen.
Ja.
Also Ori und Hellblade sind eh eigentlich Pflichttermine, die ich nachholen muss.
Ja, wie gesagt, alles im Game Pass. Und da sind wir auch schon beim dritten Spiel im Game Pass, über was ich kurz reden will. State of Decay 2.
Damn.
Juggernaut Edition. Dieses Spiel habe ich jetzt ungefähr 2 Stunden angezockt an einem verregneten Abend. Und ich muss mich ein bisschen ärgern mit diesem Spiel, weil es ist auf der einen Seite faszinierend. In State of Decay 2 geht es darum, dass du halt eine Zombie-Apokalypse hattest. Es ist aber kein Actionspiel, sondern du baust eine Gemeinschaft auf, du baust ein Lager auf und musst halt dieses Lager und diese Gemeinschaft managen. Im Sinne von, sind genug Medikamente da, sind genug Lebensmittel da, sind genug Waffen da, ist genug Schutz da. Du kannst Gärten bauen, du kannst Werkstätten bauen, du kannst ein Krankenhaus bauen, du musst schauen, dass es allen gut geht. Es gibt Nachbarn, mit denen du handeln kannst und mit denen du dich verbünden kannst. Wenn du die hintergehst, werden sie vielleicht gefährlich. Es gibt immer wieder natürlich Zombie-Horden. Und man streift durch diese Welt. Es ist quasi der Walking Dead-Simulator. So, glaube ich, kann man es gut zusammenfassen. Also auch die Leute untereinander, die streiten, die haben Stärken und Schwächen. Das ist alles eigentlich ziemlich toll. Was aber unentschuldbar ist, ist diese absolute technische Schlamperei. Chris, dieses Spiel ist abgrundtief hässlich. Ich fasse es nicht, dass das auf der Xbox One rausgekommen ist, weil das schaut aus wie ein Anfangstitel für die 360. Das ist so hässlich, dieses Spiel. Und ich verstehe es nicht, wie kann man... und dann die Steuerung arbeitet in einer Tour die ganze Zeit nur gegen dich. Es ist clumsy as fuck. Es macht ehrlich gesagt keinen Spaß, das wirklich zu spielen, weil es so schier ist und weil es sich einfach nicht gut spielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich mich fast ein bisschen ärgern, weil eigentlich, was da ist, ist ziemlich einzigartig und ziemlich cool und auch gut gemacht, aber das Spiel ist nicht zugänglich und einfach, wie kann ein Spiel auf der aktuellen Konsolengeneration so dermaßen hässlich sein? Mhm. Also, ich weiß nicht, ob du das Spiel mal ausprobiert hast.
Nein.
Okay.
Leider nicht. Aber auch eben durch die Meldungen, dass es nicht sauber läuft, nicht gut aussieht und ja. Also generell ein Survival-Game ist und davon gibt es eh wie Sand am Meer mittlerweile.
Also wie gesagt, ich hoffe, sie können das nehmen für State of Decay 3, was ja angekündigt wurde, und es einfach technisch bitte ein bisschen angenehmer gestalten und vielleicht nicht ganz so glitchy und weiß ich nicht was. Also, weil ansonsten, was da ist, ist wirklich toll. Also, für jeder, der auf sowas steht, wie gesagt, Zombie-Spiele gibt es viele, aber so ein Zombie-Simulator quasi, wo du ums Überleben, wirklich ums Überleben kämpfst, das ist sehr selten, wo du wirklich Basis baust. Also, das ist tatsächlich cool.
Okay.
Wie gesagt, ist auch im Game Pass, kann man einfach mal so mitnehmen.
So. Ja, wir reden gefühlt jede Woche über den Game Pass.
Weil es so ein guter Deal ist.
Wir haben jetzt 10 Minuten über die Spiele geredet, die wir gerade zocken, und alle 5 sind am Game Pass.
Man muss aber dazu sagen, ich hätte das niemals ausprobiert, wenn es nicht im Game Pass wäre.
Ja, also das Gleiche ist für den Flugsimulator.
Ja, also ich hätte für State of Decay 2 hätte ich niemals Geld ausgegeben. So im Simulator wollte ich schon sagen, im Game Pass ist es eigentlich ein nettes Spiel. Solange ich halt nicht wirklich was dafür zahlen muss.
Richtig.
Aber gut. Ja. Für das letzte Spiel, Chris, habe ich bezahlt. Das ist nicht im Game Pass. Und das wird dich jetzt überraschen, aber ich habe gespielt Mortal Shell.
Holy fuck, was?
Ja.
Oh mein Gott.
Jetzt muss ich kurz ein bisschen erklären, weil jedes Mal, wenn du über From Software Spiele redest und jedes Mal, wenn du über Dark Souls redest, fange ich an, auf der anderen Seite des Mikrofons so heftig die Augen zu verdrehen, dass es wehtut. Ohne Scheiß. Weil ich habe alle diese Spiele probiert und ich bin an allen zerbrochen. Innerlich zerbrochen, weil ich zu schlecht bin und weil es mich aufregt. Ich würde gerne mal mit dir eine eigene Folge aufnehmen, nur über Souls-Likes. Das würde ich wirklich gerne machen.
Sehr, sehr gerne.
Da hast du auch viel mehr dazu beizutragen. Aber gut, ich habe mich dann für Mortal Shell entschieden, weil zunächst einmal, es kostet nur 30 Euro und es ist ein Indie-Spiel. Das sind zwei wirklich tolle Argumente. Und ich muss sagen, für ein Indie-Spiel und für 30 Euro ist es der Hammer. Also von der Optik her und wie es aussieht und wie es sich fühlt. Ne, State of Decay 2, die schaue ich an, mit dem großen Publisher Microsoft da hinten. Aber Mortal Shell ist toll. Also da gibt es andere Spiele, die schauen nicht so gut aus und spielen sich nicht so gut und kosten Vollpreis. Mortal Shell ist halt ein Souls-like, was sich ganz viel von Dark Souls hat inspirieren lassen. Und ich habe es eigentlich nur gespielt, weil alle Reviewer gesagt haben, es ist ein Souls-like, aber es ist überhaupt nicht so schwer wie Dark Souls. Es ist überhaupt nicht so schwer wie Bloodborne. Und ich habe mir gedacht, hey, super, weil ich mag ja eigentlich diese Deep-Action-Spiele. Ich hasse nur den Schwierigkeitsgrad. Und dann habe ich mal Mortal Shell runtergeladen. Ich glaube, das waren lächerliche 7 GB. Und habe es halt angefangen zu spielen. Und ich bin verreckt, Chris. Ich bin nur verreckt. In einer Tour. Ich bin am Anfang so viel öfter verreckt als in jedem Dark Souls oder in jedem Bloodborne. Und ich war wirklich angefressen. Ich habe mir wirklich gedacht, so die 30 Euro sehe ich nie wieder. So ein Scheißdreck. Und ich habe mich durchgequält ein bisschen. Dann habe ich wieder aufgehört zu spielen. Dann habe ich wieder ein bisschen gespielt, wieder aufgehört zu spielen. Und dann habe ich mich wirklich geärgert. Und ich habe mir gedacht, warum mache ich das? Und gestern am Abend hat es plötzlich Klick gemacht. Und jetzt auf einmal bin ich voll drin in dem Spiel.
Geil.
Und weißt du, was ich am liebsten machen würde? Am liebsten würde ich dich nötigen, dass du das Spiel spielst. Weil ich glaube, du wirst das lieben.
Ich habe die Beta gespielt.
Okay.
Was also sagst du dazu? Ich habe von den Developern einen Key gewonnen für die Beta vor ein paar Wochen und durfte schon ein bisschen anspielen. Ja, ich finde es eh cool. Aber es ist, it's not Dark Souls.
Ja, aber ich finde es tatsächlich in ein paar Hinsichten besser.
Wie zum Beispiel?
Ich finde, es gibt in dem Spiel eine gewisse Mechanik, die heißt Harden. Mhm. Das heißt, man kann den Charakter mit einem Druck auf eine Taste zu Stein werden lassen. Er ist dann für kurze Zeit unverwundbar, beziehungsweise kann dann einen Treffer einstecken. Das klingt im ersten Moment wahnsinnig dämlich, ist aber tatsächlich ziemlich cool, weil du es offensiv und defensiv verwenden kannst. Und diese Harden-Technik ist taktisch extrem vielfältig einsetzbar und macht wirklich Spaß. Was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass du jedes Item mal benutzen musst, um herauszufinden, was es kann. Mhm. Und je öfter du es benutzt, desto größeren Nutzen hat es für dich. Mhm. Beispiel, es gibt so einen Heilpilz. Wenn du den einmal verwendest, dann merkst du, ah, okay, der heilt mich. Wenn du den oft genug verwendet hast, heilt er dich eben besser. Es gibt einen anderen Pilz, wenn du den frisst, dann vergiftet er dich. Wenn du ihn aber oft genug isst und dich vergiften lässt, macht er dich irgendwann immun gegen Gift. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr cool. Und ich glaube schon, dass Dark Souls auf diesen kleinen Bruder schaut und sich denkt, oho, das ist nicht so schlecht. Mhm. Ich finde auch prinzipiell diese Shell-Mechanik sehr cool, dass man verschiedene Körper besetzen kann. Ich meine, das ist in Wahrheit ein Klassensystem. Also ja. Da gibt es einen schnellen, da gibt es einen dicken langsamen, da gibt es einen Zauberer und da gibt es einen, der kann alles, aber nichts richtig. Aber trotzdem ist es cool, dass man da so hin und her wechseln kann. Ich finde das Kampfsystem überraschend gut, überraschend tief gemacht. Und bei mir hat es tatsächlich erst Klick gemacht, wie ich für mich die richtige Shell, den richtigen Charakter gefunden habe, weil die sich wirklich an deinem Spielstil anpassen. Und es gibt halt eine Shell, die verzeiht halt sehr viele Fehler am Anfang, weil sie halt viel aushält. Und ist dadurch, glaube ich, gerade für Neulinge einfacher. Ich muss aber wirklich sagen, ich finde die Lernkurve bei Mortal Shell ist fast ein bisschen steiler am Anfang als bei Dark Souls, weil du eben gleich diese vier Shells hast, nicht genau weißt, was du damit machen sollst, weil diese Harden-Fähigkeit easy klingt, aber tatsächlich ist die sehr schwer zu erlernen, wann ich das jetzt wirklich richtig einsetzen soll. Und was halt auch, glaube ich, typisch Dark Souls-mäßig ist, das Spiel hilft dir gar nicht. Also kein Stück. Das wirft dich in diese Welt und es gibt drei Wege, die du einschlagen kannst, aber es sagt dir nicht, hey, geh mal lieber den Weg, der ist nicht ganz so schwer. Und ich war halt einer von denen, ich habe das Pech gehabt und bin gleich mal den schwersten Pfad entlang gegangen, was halt mit der falschen Shell, was halt gleich mal für sehr viel Frust gesorgt hat. Und erst als ich dann zurückgelaufen bin, die Shell gewechselt habe und quasi den Pfad eingeschlagen habe, der eigentlich der richtige sein sollte, hat es dann funktioniert für mich. Mhm. Also
freut mich.
Ja, mich auch.
Wie viel du auf einmal über Souls-Likes reden kannst.
Das ist unfassbar, aber ich bin draufgekommen, ich meine, Souls-Likes, da müssten wir echt mal eine eigene Folge aufnehmen. Mhm. Weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber
ja.
Ich würde es dir tatsächlich raten, zu spielen für 30 Euro.
Mach ich sicher.
Mach das bis nächste Woche.
Bis nächste Woche?
Ja. Okay. Es ist nicht so umfangreich.
Okay.
Zock's zumindest an.
Aber muss ich es dann nicht um 30 Euro kaufen?
Ist mir wurscht. Du hast jetzt eine eigene Firma, hast du gerade gesagt. Du bist ein Firmenunternehmer, okay, du kannst das abschreiben.
Okay, na gut. Okay. Machen wir das so. Na, ich freue mich voll, dass du da ein Souls-like gefunden hast, das dir taugt und dass du auch spielen kannst.
Endlich ein Souls-like, das auch mich lieben kann. Das stimmt, ja. Chris, wir kommen jetzt eigentlich zu dem Topic, auf das wir jetzt wahrscheinlich gerade, oder auf was wir sehr, sehr lange gewartet haben. DC Fandom
war
am Wochenende. Es wurde viel gezeigt, zum Beispiel The Batman mit Robert Pattinson. Es wurde ein bisschen was gezeigt vom Snyder Cut. Es wurde ein bisschen was gezeigt von The Suicide Squad, von Wonder Woman. Das ist uns jetzt aber alles scheißegal. Weil wir konzentrieren uns jetzt auf die Videospiele. Und ich sage nur Gotham Knights. Fangen wir mit dem Spiel mal an, okay? Weil ich glaube, dazu gibt es ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, gerne.
Gotham Knights, ein Spiel von Warner Brothers Montreal, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja.
Und ist, glaube ich, derselbe Entwickler, der damals Arkham Origins gemacht hat.
Korrekt.
Okay.
Genau.
Spielt direkt nach Batman Arkham Knight.
Nein. Und,
okay, dann mach du weiter.
Batman Gotham Knights,
ja,
ist keine Fortsetzung der Arkham Storyline. Fand ich ganz interessant, weil das haben sie extra bei beiden Spielen dazu gesagt. Suicide Squad Kill the Justice League ist eine Fortsetzung der Arkham Storyline.
Bist du da ganz sicher?
Ja, ja, ist tatsächlich so. Ich habe das wirklich recherchiert, um sicher zu gehen.
Okay.
Und es ist tatsächlich so, dass ja, Suicide Squad, das in Metropolis spielt, eigentlich die Geschichte weitererzählt. Aber dazu kommen wir später. Ja, genau. Dazu kommen wir später. Bleiben wir mal in Gotham, bei den Gotham Knights. Wie du gesagt hast, von den Machern von Batman Origins, Warner Brothers Montreal, verspricht 1-2 Player Koop, obwohl es 4 wählbare Charaktere gibt. Weißt du alle Charaktere auswendig?
Es ist Robin, es ist Batgirl, es ist Red Hood und es ist Nightwing.
Genau.
Ja.
Was kann man dazu sagen
jetzt? Bleiben wir kurz mal bei dem Aspekt, weil das Spiel öffnet gleich mal mit Batman ist tot. Storytechnisch. Genau. Batman ist tot und jetzt müssen quasi seine 4 Sidekicks in der Stadt aufräumen.
Open World.
Open World, wie man das mittlerweile gewohnt ist von der Serie. Was hältst du davon, dass man Batman nicht spielt? Stört dich das?
Nein. Wir haben jetzt 4 Megatitel bekommen in den letzten 10 Jahren. Es ist Zeit, dass die Fledermaus verschwindet, aber ich glaube, die hatte ihre Zeit auf der Bühne. Gibt so viele Charaktere, lass doch die mal spielbar, also fleischt die besser aus. Da kann man doch viel mehr erzählen. Batman ist immer nur, ja, fast immer die gleiche Story, die gleichen Probleme, die gleichen Gegner und so weiter.
Ja, aber
so
das
weiter.
Hast du ja da auch, ne? Es ist auch dieselbe Stadt, es sind auch dieselben Gegner, es wird auch quasi dieselbe Story sein. Also in dem Spiel kämpfst du genauso gegen Mr. Freeze, nur machst das halt jetzt mit Batgirl. Ich finde halt...
Ja, und im Koop halt.
Ich frage mich halt, ob das nicht ein bisschen dem Spiel schadet, weil mein Problem ist, Batman ist cool. Jeder kennt
Batman. Batman ist fucking cool, ja.
Aber niemand kennt Nightwing, niemand kennt Red Hood, jeder hasst Robin. Und Batgirl ist halt auch so im Vergleich... Ich bin überrascht, dass du Batgirl spielst und nicht Catwoman, weil halt Catwoman viel populärer ist, aber okay. Mhm. Und Batgirl kennt eigentlich auch keine Sau. Das heißt, ich frage mich, ob es nicht vielleicht im Spiel finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen, jetzt ein bisschen schadet, dass du da halt wirklich B-Movie-Charaktere spielst, die eigentlich... Ich glaube nicht, dass es dem Spiel schadet. Ich glaube, dass die sich alle cool spielen. Was man bis jetzt gesehen hat, ist ja auch cool. Aber ich glaube schon, dass es dem Spiel erstmal schadet, diese Message, nein, du bist nicht Batman.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass dann viele Spiele sagen, nee, kein Bock.
Ja, ich meine, das Spiel heißt sogar Batman Gotham Knights.
Ich meine, ich glaube nicht, dass Batman wirklich tot ist. Also,
ich glaube doch.
Also, aber deswegen habe ich mir nämlich gedacht, das spielt nach Arkham Knight, weil im Arkham Knight, da faked er ja seinen Tod.
Faked er den?
Ja, da gibt es diese Explosion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der sich selbst in die Luft gejagt hat. Der faked, glaube ich, die Explosion und macht sich wahrscheinlich auf Ibiza gerade ein schönes Leben.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der dritte Teil ausgegangen ist.
Na, es war so, es war dann am Schluss hat er gesagt, Alfred,
Alfred?
Alfred, Protokoll Nightfall oder sowas aktivieren und dann hat es halt die Batcave und, weil am Schluss wieder kommt er quasi raus, dass Bruce Wayne Batman ist und dann sagt halt Alfred, weg, Nightfall-Protokoll und dann haben sie halt alles in die Luft gejagt.
Mhm.
Und ich glaube, dass er halt damit seinen Tod gefaked hat, dass er halt fein rauskommt aus der Sache. Deswegen hätte ich mir fix gedacht eigentlich, dass das schon im Arkham-Universum spielt.
Ja, aber das ist halt die Story von Rocksteady. Und Rocksteady erzählt mit Suicide Squad, naja, eine weitere Geschichte. Die Montreal-Macher, die Gotham Knights-Macher, die haben ja in der Story eigentlich nicht wirklich was verloren. Die haben ja eigentlich ihr eigenes Brett, an dem die arbeiten.
Aber was sagst du prinzipiell bis jetzt zu dem Gameplay, was man bis jetzt gesehen hat? Was hältst du davon?
Ein paar Punkte, die mir auffallen sind und ein bisschen sauer aufstoßen.
Okay.
Bei beiden Spielen merke ich den Hang zu einer Shared Open World. Das erinnert mich natürlich sofort an Marvel's Avengers, was wir noch immer nicht ausprobiert haben, aber es bald machen sollten. Es erinnert mich an das Konzept, eben als Destiny rauskam, hieß es, dass viel mehr Spiele eine Shared Open World haben werden. Gotham oder Metropolis und du bist online und ein Freund kann einfach deiner Session joinen und dann erledigt ihr zu zweit die Targets oder die Gegner. Das ist schon cool, wenn wir nicht alle wüssten, dass dann die Singleplayer-Kampagne und die Story dahinter auf der Strecke bleibt. Sagen wir so, wie es ist. Ich glaube, da kann man die Story schwer pacen. Der Developer in dem Gameplay hat auch gemeint, es spielt keine Rolle, ob du jetzt Level 5 oder 15 bist, wenn du zum Beispiel auf den Mr. Freeze triffst. Der passt sich deinem Level an, so wie alles in der Welt.
Ja.
Dann gibt es auch noch diese Hit-Counter-Nummern, die immer so aufploppen, wenn du einen Gegner attackierst, das mich immer an MMOs erinnert. Schon alleine das ist, ja, too much, um ehrlich zu sein, zu viel online. Ich weiß, das kann man wahrscheinlich ausschalten, aber...
Es ist halt immer das Problem,
ja.
Wenn man halt beides machen will, Singleplayer oder Koop oder online und so weiter.
Ja, dann fühlt es sich nicht so tight an, wie Batman Arkham. Ja. Irgendwas. Ja.
Ein Aspekt leidet halt meistens darunter und es ist meistens dann der Singleplayer. Also das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen, der ein Koop-Spiel im Single, weil es heißt immer, oh ja, man kann es ganz alleine spielen, ohne Probleme, aber man merkt halt dann sehr schnell, es ist eigentlich für zwei Spieler konzipiert. Das muss nichts Schlimmes sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Gedanke, dass wir beide durch Gotham fetzen, da wäre ich feucht, wenn ich das höre. Da zucke ich komplett aus.
Das finde ich auch geil.
Urcool. Ich finde nur, also zunächst einmal ganz kurz, es ist oberflächlich, aber okay, ich bin oberflächlich, es sieht optisch toll aus. Es schaut sehr, sehr hübsch aus, dieses Spiel. Das kann man ja auch ruhig mal erwähnen. Was mich auch ein bisschen nervös gemacht hat, waren halt jetzt, die Gegner haben Level, wie du quasi schon gesagt hast. Und es ist so, ich habe mal kurz gedacht, muss das jetzt sein? Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird so mit Gewalt versucht, diese Rollenspielaspekte reinzuprügeln in ein Spiel. Man weiß jetzt aber, glaube ich, nicht, ob es jetzt ein Loot-System deswegen gibt. Ich glaube nicht. Davon hätte man zumindest nichts gesehen. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass das Kampfsystem darunter leiden wird, dass die Gegner jetzt halt mehr Treffer, glaube ich, einstecken, ein höheres oder ein anderes Level haben. Ah, ich weiß es nicht genau. Also, aber in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass die Gegner Zahlen über den Köpfen, habe ich mal gedacht, oi, und dass deine Schläge halt jetzt auch Schadenszahlen haben, wie in einem Rollenspiel. Das macht mich nervös ein bisschen.
Ich krieg da auch Major Marvel Avengers Vibes.
Ja.
Ich kann mir nicht helfen, als ob die alle irgendwie die gleiche Idee hatten, vor 5 Jahren ein Shared Open World Spiel zu machen mit Superhelden oder Anti-Heroes und auf einmal poppen die alle auf.
Ja, ich glaube einfach, dass das vor 5 Jahren so geboomt hat, ne, dass die Leute gesagt haben, oh mein Gott, wir brauchen sowas.
Ja,
und dann hat Marvel gesagt, Moment mal, wir haben eine Mördermarke, und die hier hat gesagt, na, Moment mal, wir haben auch eine Mördermarke, wir machen ein Spiel draus. Ich kann das prinzipiell schon verstehen. Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, versucht das Spiel dann dasselbe wie Suicide Squad? Weil in Suicide Squad ist es ja dann, ich habe mir eigentlich gedacht, dass Suicide Squad quasi das Live-Service-Spiel wird, aber versucht jetzt dann Gotham Knights dasselbe?
Ja, ich meine, das ist ja das Ding, das sich so ein bisschen merkwürdig anfühlt, wenn ich das so sagen kann, dass beide Spiele auf Online ausgelegt sind, mehr oder weniger auf diese Shared Open World, dass du bei Batman dieses düstere, expressionistische Gotham bereist. Und in Suicide Squad bist du auf einmal in diesem komplett untypischen, bunten Metropolis. Und beide sind gleich konzipiert, mit 4 Charakteren, angeblich bei Gotham Knights 1-2 Spieler-Koop, bei Suicide Squad 1-4 Spieler. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen.
Ja.
Und ich sehe einfach diese Gemeinsamkeiten, die beiden Spiele haben, und sehe dahinter dann einfach nur einen Masterplan, den Warner Brothers da verfolgt. Ihre Marken in eine Open World oder in eine Shared Open World anzubieten und die auf längere Zeit hin mit Content zu versorgen. Weil das ist halt ein Betriebsmodell auch, das sich für sie auszahlt. Es gab Gerüchte, Warner Brothers verkauft wird, die Gaming-Division, die letzten Wochen und Monate.
Ja,
da waren angeblich Microsoft interessiert, Activision interessiert. Und nein, ich will es mir gar nicht vorstellen.
Stell doch vor, Microsoft,
von dem her wünsche ich mir Ja, wobei, dann sind die vielleicht irgendwie in ein paar Jahren im Game Pass. Aber.
Dann wäre es fix im Game Pass, aber ja. Das wäre schlimm für alle PlayStation-Spieler.
Genau, ich glaube, die suchen nach, wie sagt man, Monetarisierungsmöglichkeiten, ja. um diese Spiele länger am Leben zu erhalten.
Ich glaube, ja. Also ich glaube, das ist auch das ich glaube, du hast vollkommen recht. Und das Ziel ist es wahrscheinlich, okay, 2021 spielt jeder Gotham Knights und 2022 kommt ein Suicide Squad raus. Und dann kann man quasi 1:1, können sich die Spiele abklatschen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Plan, dass man da in diesem Ecosystem drinnen bleibt. Es ist halt nur, ich meine, der Markt ist sehr hart umkämpft. Ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend betrachtet, glaube ich, hätte es mich gefreut, wenn es jetzt einfach geheißen hätte, Batman Arkham schieß mich tot. Mhm. Und es wäre einfach ein Batman Arkham Knight mit der Power von der PS5. Mhm. Und wir hätten das gesehen. Ich glaube, das hätte mich ehrlich gesagt etwas glücklicher gemacht. Ich möchte das aber jetzt nicht schlecht reden, was wir da gesehen haben, weil es schaut schon cool aus, es schaut interessant aus. Es macht mich halt nur so ein bisschen nervös, weil ich mir halt denke, ich kann mir kaum vorstellen, dass, ich weiß nicht, ich finde den Ansatz, dass Batman nicht spielbar ist und dass es halt jetzt auf Koop ist und auf Online, finde ich gerade ein bisschen bedenklich. Mhm. Aber vielleicht denke ich doch einfach zu traditionell, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich merke bei dir, du bist jetzt auch nicht gerade komplett aus dem Häuschen.
Na, ich bin eher nicht enttäuscht, aber schon ein bisschen let down, gedämpft. Mm. Ich hätte mir mehr erwartet, ganz einfach. Ich hätte mir echt mehr erwartet. Aber die Montreal-Macher, also die Gotham Knights-Developer, die sind nicht das Alpha-Team bei Warner Brothers. Das Alpha-Team ist...
Bitte? Gotham Origins-Macher, meinst du?
Genau, in der Gotham Knights.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Gotham Knights, klar. Die sind halt nicht das Alpha-Team.
Das ist gemein. Rocksteady
ist das Alpha-Team. Und jetzt zu Rocksteady zu gehen, die dreimal wirklich einen Meilenstein rausgehauen haben.
Ja.
Und denen sagen, hey, wisst ihr was, macht doch einfach das Gleiche nochmal. Da sind halt die besten Developer sicher auf der Welt, die haben Ambitionen, die wollen neue Designs, Technologien und so weiter ausprobieren.
Holland,
angeblich sogar waren die dran an einem Superman-Spiel, Singleplayer, das nicht wirklich funktioniert hat. Und daraus ist dann Suicide Squad entstanden. Und die Assets, zum Beispiel Metropolis, konnten einfach wiederverwendet werden. Was auch erklärt, warum sich die so viel Zeit gelassen haben bis zu diesem Announcement.
Ja. Das, was mich am meisten nervös macht, ist, ich kann mich an kein einziges
Action-Adventure?
Ja, nein, das weiß ich schon, aber...
Was meinst du?
Diese Live-Service-Spiele, Entschuldigung.
Ach so, Games-as-a-Service.
Games-as-a-Service. Ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern, was irgendwie extrem positiv abgeschlossen hat. Weder Division, noch Destiny, noch Anthem, noch Avengers wird's da schaffen, noch... Ach, keine Ahnung, es gibt so viele. Aber die waren halt alles so, die sind halt rausgekommen, haben mehr oder weniger mal gute bis durchschnittliche Wertungen eingefahren und waren dann aber auch sehr schnell, da war kurz Hype da und dann war es halt schnell wieder tot.
Ja.
Anthem war zum Beispiel überhaupt eine Totgeburt. und ich habe das Gefühl...
Nachgeburt.
Ja, genau. Jeder will das unbedingt. Aber irgendwie hat es bis jetzt noch keiner geschafft. Deswegen, glaube ich, sind wir auch gerade so skeptisch, dass das jetzt Warner Brothers schaffen sollte mit diesem Spiel. Weil ich glaube einfach, es hat schon diesen sauren Beigeschmack, dieses Games as a Service. Das klingt schon so wie damals Season Pass. Kannst du dich noch erinnern? Damals, immer jedes Mal, wenn es geheißen hat, das Spiel hat einen Season Pass, alle so, oh Gottes Willen, ja. Oder dieses Spiel hat Lootboxen, um Gottes Willen. Und jetzt ist es halt quasi so dieser Live-Service-Gedanke, wo sich alle denken, ey, warum? Und Ich verstehe auch total, dass der Entwickler sagt, hey, wir haben 5 Jahre reingesteckt, wir würden gern ein bisschen mehr Geld damit verdienen als nur einmal. Quasi, wir möchten das gerne, ein Jahr würden wir gerne damit Geld verdienen. Das verstehe ich schon. Und wenn das gut macht, dann werdet ihr dieses Geld auch verdienen, aber macht das mal gut. Ich denke mir gerade, hey, gerade diese Generation hat gezeigt, Singleplayer-Spiele können so erfolgreich sein und so gut sein. Sony hat das demonstriert. Deswegen bin ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen enttäuscht, dass Warner Brothers sagt, ne, Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Und ich bin gespannt, weil sie ja gesagt haben, oh nein, man kann es eh auch alleine spielen ohne Abstriche. Na, da bin ich gespannt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja,
Aber
ja.
Ja.
Ich meine, sie verdienen the benefit of the doubt.
Auf jeden
sagt
Fall.
Sagt man das auf Deutsch?
Zweifel für den Angeklagten, keine
Ahnung. Ah, ja, okay, irgendwie sowas. Na, eigentlich beide Developer. Wir haben noch relativ wenig gesehen. Die ersten Shared World Games, also die du jetzt aufgezählt hast, mit Destiny, Division, das sind ja eben die ersten. Vielleicht haben die eben diese Modelle untersucht, wie die monetarisiert werden, wie die erweitert werden und haben einen langfristigen Plan, wie sie eben nicht das neue Anthem werden. Ich glaube, da ist eben schon einiges entstanden, dass man als Checkliste für sein eigenes Spiel verwenden kann. Und dass man dann auf den Markt geht mit einem gut gefüllten Produkt, weil das Problem von diesen Games-as-a-Service-Spielen ist, wenn die rauskommen, sind die meistens nicht fertig.
Ja.
Und dann werden die reviewed und die Wertung bleibt auf dieser Zahl. Und diese Zahl repräsentiert das Spiel, aber nur zu diesem Zeitpunkt. Aber diese Spiele sind nicht fertig zu diesem Zeitpunkt. Da kommen Charaktere hinzu, die das Gameplay ändern. Da kommen Gebiete hinzu und neue Gegenstände, neue Gegner. Ja, da finde ich das dann immer schwer, fair zu werten.
Da finde ich halt die Steam-Wertungen ganz cool, weil du halt da ganz klar siehst die kürzlichen Wertungen und die allgemeinen Wertungen.
Genau,
und
das finde ich auch gut.
Du siehst dann oft bei diesen Spielen, die haben zum No Man's Sky zum Beispiel, hatte am Anfang auf Steam katastrophale Bewertungen und ich glaube jetzt vor kurzem einfach alle äußerst positiv, weil das Spiel No Man's Sky war auch so ein Spiel, das hat sich entwickelt, war unfertig, wie es rausgekommen ist und mittlerweile ist es mehr, als es jemals sein wollte. Mhm.
Übrigens Moment's auch ein
Game. Ja, stimmt. Mal kurz
anwenden. Hast du es ausprobiert? Weil das ist einer der größten Turnarounds der Geschichte, also zumindest in der Generation.
Ich habe es damals tatsächlich auf der PS4, weil es war ja anfangs PS4-exklusiv. Ich habe das damals ausprobiert und ich muss dazu sagen, ich war auch nie enttäuscht von dem Spiel, weil ich das nie so wirklich verfolgt habe. Ich habe das gesehen, es ist rausgekommen und ich habe gedacht, oh, das schaut cool aus. Und ich hab die Story durchgespielt und ich habe eigentlich durchgehend Spaß damit gehabt und ich habe erst danach erfahren, aber Moment mal, eigentlich hätte es das und das sein sollen und eigentlich fehlt das und eigentlich fehlt das. Und ich denke mal, oh sorry, ich habe das nicht mitbekommen, ich habe einfach so damit Spaß gehabt. Also ich glaube, das Spiel ist einfach ein bisschen an dem Hype zugrunde gegangen und an Falschinformationen, die halt einfach zum Launch nicht da waren. Also ich habe es gespielt und ich hatte Spaß damit, um ehrlich zu sein.
Same, ja. Ich habe meine 60, 70 Stunden daraus bekommen und
oh, wow.
Mehr brauche ich nicht.
Aber reden wir mal kurz über Suicide Squad. Was mich da ein bisschen nervös macht, ich hoffe, dass dieses Spiel sich nicht so viel an dem Film orientiert, der im selben Jahr, nein, nicht im selben Jahr. Ich glaube, Suicide Squad, der Film kommt nächstes Jahr raus.
Nächstes Jahr.
Und Suicide Squad, das Spiel
2022.
Angeblich, ja.
Das macht mich auch sehr stutzig. 2022, das letzte Mal, als die was released haben, hatten wir 2015.
Lange her, ja.
7 Jahre für ein Game. Also, deswegen bin ich mal sicher, dass sie ein gecanceltes Projekt dazwischen hatten.
Ich wollte gerade dasselbe sagen, ja. Ich glaube, das ist ähnlich wie damals bei den God of War-Entwicklern, bei Santa Monica. Die hatten ja auch irgendwie ein Sci-Fi-Spiel in der Mache. Dann wurde das eingestampft und dann, okay, dann machen wir God of War.
Fix. Und wenn God of War nicht so erfolgreich gewesen wäre, gäbe es vielleicht kein Sony Santa Monica mehr.
Ja, ja. Aber mittlerweile eins der besten Studien der Welt, muss man ganz einfach so sagen. Fix. Ich finde halt Suicide Squad, da macht mich auch ein bisschen nervös. Ich glaube einfach, die Charaktere sind ein bisschen... Ich finde auch die Wahl der Charaktere interessant. Es gibt Harley Quinn, es gibt Deadshot, es gibt Captain Boomerang und es gibt Killer Shark.
King Shark,
Entschuldigung. Killer Croc und King Shark, genau. Ich weiß
was ist
nicht.
Entschuldigung, aber was ist mal dein Ersteindruck nur von dem Trailer? Weil Gameplay gibt's keins. Gameplay gab's nur zu Gotham Knights. Nur von dem Trailer, Ersteindruck. Go.
Ich war enttäuscht. Okay. Also ich muss ganz ehrlich, ich meine, es ist halt jetzt wirklich nur ein CGI-Trailer. Da kann man jetzt echt nicht viel sagen. Aber was ich da gesehen habe, mich hat's total an Sunset Overdrive erinnert, ehrlich gesagt.
Exakt.
Girl. Es wirkt so ach, ein großartiges Soundtrack. Spiel übrigens, Sunset Overdrive. Also, ist im Game Pass. Das wird ein Dauerbrenner jetzt.
Das ist Game Pass-Therapie.
Ja, das wäre auch gut, ja, wenn uns Microsoft Geld gibt, gerne. Aber es ist halt, es wirkt sehr, sehr abgedreht. Natürlich ist es Suicide Squad, es muss abgedreht sein. Aber ich fand auch das, was man da jetzt gesehen und gehört hat, nicht mal lustig. Also, ich habe einmal kurz schmunzeln müssen, am Ende des Trailers, aber ansonsten waren das so, der Humor hat für mich jetzt gerade nicht so wirklich funktioniert. Ich weiß es nicht. Also ich freue mich mehr auf Gotham Knights als auf Suicide Squad.
Ja, okay.
Was meinst du?
Ich freue mich auf Suicide Squad.
Okay.
Weil es eine Fortsetzung von der Arkham Storyline ist.
Mhm.
Ich finde die Idee cool, dass du also Anti-Helden spielst, dass Brainiac auf Metropolis ist und eben die Justice League kontrollieren kann.
Mhm.
Und dass die Suicide Squad eben die Mission haben, die Justice League umzubringen.
Das ist cool,
ja. Und ich hoffe, dass sie wirklich auch dann Leute aus der Justice League umbringen. Generell sollte das ja eigentlich aufgrund der Kräfteverhältnisse unmöglich sein. Daher gibt es die Theorie, dass natürlich Batman noch lebt und sich versteckt und er mit ein Grund ist, warum die Suicide Squad die Justice League besiegen kann, weil er das Wissen hat, wie man die Member der Justice League besiegen kann.
Mhm. Ja.
Das finde ich geil. Und jetzt kommt der Kicker, der das Ganze aber so schmerzhaft macht. Angeblich ist das ein Ego-Shooter.
No way.
Doch.
No way.
Ja.
Oh wow, das habe ich noch nicht gehört.
Ich finde es auch so weird. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber jeder in dem Trailer hatte eine Waffe. Außer die Harley, die hat den Baseballschläger, aber auch das kannst du in der Ego-Perspektive darstellen. Ich bin mir nicht sicher. Im Trailer oder in dem Gespräch da während dem DC Fandom, wo der Will Arnett mit dem Developer redet, meint er eben so, dass es gibt richtig gutes Gunplay. Nicht Gameplay, er sagt speziell Gunplay.
Und ja, das kann ja auch ein Third Person.
Es kann Shooter sein, aber sein. Dann sind eben diese Gerüchte online aufgetaucht, dass es ist tatsächlich ein Shooter für 1-4 Spieler.
Quasi Left 4 Dead mäßig?
Ja.
Weil eigentlich, wenn ich mir den Trailer jetzt so nochmal anschaue, es wirkt fast so, weil da kommen so Horden an Gegner und die schnetzeln sich da durch. Ich bin tatsächlich jetzt im ersten Moment mal nicht gegen diesen Gedanken. Also es ist ungewohnt, weil wir es von Rocksteady halt einfach nicht kennen.
Mhm.
Aber
und das ist was Neues.
Es ist was Neues.
Das ist genau das, was ich vorher meinte, dass sie eben aufhören, Batman, Third Person, Action Adventure, also auch das Kampfsystem von Arkham, das muss man ja dazu sagen, die haben ja da kleine Revolution damit entfacht und jedes, weiß ich nicht, Heldenspiel oder Beat'em'up hat das übernommen.
Zum Beispiel.
Spider-Man, populärstes Beispiel.
Ja, oder diese Herr der Ringe-Serie, Schatten von Mordor, 1:1 das Kampfsystem.
Genau.
Also, ja. Ja, ich meine, vielleicht wird es tatsächlich der Zeit für was Neues. Es ist halt, glaubst du, wird es bei diesen 4 Charakteren bleiben? Oder wenn das wirklich ein Live-Service-Spiel ist, kommen immer mehr Charaktere dazu?
Ja, das glaube ich schon. Da kommen bestimmt welche hinzu. Also bei beiden Spielen, glaube ich, kann man ziemlich sicher damit rechnen, dass eben die Content-Flut erst nach dem Release beginnt. Dass
ach da Gott.
Einiges kommt.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie. Ich meine, bei Suicide Squad bin ich. Die haben halt extrem viel Möglichkeiten an Charakteren, ne? Also die können da halt wirklich, die können da reinhauen, was geht. Ich überlege gerade bei Gotham Knights, abgesehen vom Batman, der vielleicht irgendwann mal spielbar ist, wenn du die Story durch hast oder weiß ich nicht was, wem du da noch reinnehmen kannst. Aber ja, ich weiß nicht. Der Ego-Shooter-Gedanke, der macht's aber, ohne Spaß, der macht's für mich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen interessanter. Mhm. Weil für mich, wenn ich mir den Trailer anschaue, wirkt's dann fast ein bisschen wie dieses, wie hieß dieses Zombie-Spiel? Dying Light. Stell dir mal vor, Suicide Squad, Dying Light mit diesem Parcours-System, mit diesem Herumgehupfe, mit diesem Ballern, mit ein bisschen Nahkampf dabei. Glaubst du, könnte es so aussehen?
Ich glaube, das könnte so aussehen.
Interessant.
Ich glaube auch, von dem, was man im Trailer gesehen hat, dass man sich sehr schnell durch die Stadt bewegen kann. Mhm. Dass ja jeder Charakter auch unterschiedliche Fähigkeiten hat, um sich fortzubewegen.
Ja.
Und ja, ich meine, das wurde auch gesagt, man kann fliegend zwischen den Charakteren wechseln. Das heißt, du musst dich nicht festlegen auf einen. Das finde ich auch klasse eigentlich.
Haben sie auch gesagt, kann man komplett im Singleplayer spielen.
Natürlich. Kann man, ja, genau.
Ja.
Und so, ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin skeptisch bei beiden Spielen, aber optimistisch, zuversichtlich, dass das doch was wird.
Es ist so lustig, weil ich habe erwartet, dass wir nach DC Fandom da sitzen und wow, mein Gott, wie geil, das ist alles so super. Aber ja, im Endeffekt sind wir, ja, verhalten optimistisch ist vielleicht das beste Wort, aber irgendwie so umgeblasen hat mich das jetzt nicht.
Na, das Gameplay, ich würde so gern Gameplay von Suicide Squad sehen.
Ja, ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Ja, also das wird dieses Jahr sicher nicht mehr passieren. Das wird vielleicht E3, wenn es sowas gibt, nächstes Jahr passieren. Mhm. Ich frage mich halt auch, wie viel von der weil es heißt ja tatsächlich Suicide Squad Kill the Justice League. Und ich frage mich halt, das heißt, treffen wir da auch Aquaman und Wonder Woman und Flash? Mhm. Sind das quasi so die Zwischengegner und Superman dann der Endgegner, so auf die Art, weißt du?
Ja.
Cool. Nur, ja, keine Ahnung.
Lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen.
Aber weißt du, was mich wirklich überrascht hat? Darüber können wir noch ganz kurz reden. Ich weiß, es ist kein Game, aber der Batman-Trailer mit Robert Pattinson.
Fuck ja.
Das ist der beste, also bestaussehendste Batman-Film, seit die Nolan-Filme rauskommen sind. Er schaut so gut aus. Ich hasse nämlich den Ben Affleck, es tut mir leid, dass das jetzt ein Rant wird, aber ich hasse den Batman von Ben Affleck in diesen Justice League-Filmen. Der ist so deplatziert. Ich halte das gar nicht aus.
Ich bin ein riesen Batflag-Fan.
Wirklich?
Ja. Ich muss dir auch sagen, warum. Weil Batman vs. Superman, ein Film, den alle hassen. Ich meine, der hat Probleme, der Film. Gott hat der Probleme. Aber ich finde den trotzdem cool. Ich mag trotzdem Batman vs. Superman. Ich mag dieses Düstere. Ich mag das. Und ich fand Ben Affleck als Batman großartig. Es gibt diese Szene am Schluss, wo er in diesem Lagerhaus irgendwie 20 Typen auf einmal zusammenschlägt.
Ja.
Und ich dachte, oh mein Gott, das ist wie Arkham Asylum, ein Film. Und ich habe mir damals gedacht, gebt mir bitte einen 2-Stunden-Batman-Film, wo er 2 Stunden lang nur das macht. Weil das war, ich glaube, wir werden nie wieder so coole Kampfszenen bekommen wie von einem Batman wie in diesem Film.
Okay.
Das glaube ich nicht, dass das der Pattinson-Batman machen wird, weil der einfach viel zu realistisch angehaucht ist. Ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, der Batman von Matt Reeves wird wieder sehr grounded sein, sehr realistisch sein. Ich glaube nicht, dass da Superman rumfliegt oder dass da jetzt ein Killer-Croc auf dich zurennt. Deswegen haben sie sich auch den Riddler als Gegenspieler ausgesucht. Also es wird wieder sehr grounded sein, was okay ist. Was, glaube ich, DC auch gut macht, das haben wir bei Joker gesehen, dass die Leute das einfach mögen, wenn es düster und echt ist. Aber trotzdem, ich vermisse einfach, ich meine, Suicide Squad war ein Scheißfilm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war einfach nur Scheiße. Aber ich hätte es cool gefunden, einen Matt Reeves Batman zu bekommen, einfach in diesem Comic-Universum, weißt du, wo es übernatürliche Dinge gibt. Einfach quasi, weil ich habe mir das vorgestellt wie Batman Arkham Asylum, der Film mit Ben Affleck. Und das wäre genial gewesen.
Okay.
Jetzt ist es halt nicht so. Okay. Und okay, ist
also du magst mehr so die Superhelden-Seite. Ich mag mehr die realistische Seite. Also der Batman ist ja der realistischste unter den Helden. Er ist reich, gescheit und stark und gut trainiert. Und das ist plausibel. Es ist plausibel. Und dieses Grounded, das ist überhaupt so ein Setting, das mich total anspricht, wenn es um Helden geht. Dieses Übernatürliche, das reißt mich natürlich immer raus. Und ich finde, dass The Batman, dieser Trailer, schon einen sehr guten Eindruck gibt von dieser Origin-Story, die sie jetzt erzählen. Also es kommt ja auch, der Riddler wird zum Riddler, der Penguin wird zum Penguin und Bruce wird zu Batman und so weiter. Geil. Ja, geil. Und auch das Make-up. So kleine Details wie das Make-up unter den Augen, wenn die Maske unten ist. Das gibt's selten in Batman-Filmen, dass das Make-up dann noch zu sehen ist. Aber da gibt's speziell in dem Trailer einen Shot, der so gut ausschaut schon. Auch wenn der Robert Pattinson vielleicht dann ausschaut wie ein Emo. So, aber das passt einfach
wie immer
zu
halt.
Dem... Er glitzert halt nicht in der Sonne. Aber das passt echt gut zu dem Setting und zu der Tonalität, die der Film anstrebt.
Nein, ich finde, es schaut großartig aus. Ich bin total hyped. Ich möchte jetzt auch diesen Podcast nutzen, um mich offiziell bei Robert Pattinson entschuldigen. weil ich vielleicht in der Vergangenheit ein paar Dinge gesagt habe über ihn. Vor allem, wie angekündigt wurde, dass er der nächste Batman wird. Aber jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, okay, Mann, hast mich überzeugt. Schaut cool aus, das passt. Wie gesagt, Ben Affleck ist angeblich auch wieder als Batman zurück im Flash-Film.
Ja, also stimmt, das habe ich auch gelesen, das ist ein bisschen weird.
Wieder dabei sein, vielleicht nur kurz und offenbar wieder dann gegen Michael Keaton angeblich ausgetauscht in diesem Flash-Film. Keine Ahnung, wie sie das DC-Universum retten wollen.
Okay.
Justice League kommt jetzt auch raus, der Snyder Cut, 4 Stunden lang auf HBO.
Als Serie.
Es gibt keine Möglichkeit, dass das schlechter ist als der eigentliche Justice League-Film. Weil Justice League war eine Katastrophe. Aber insgesamt war DC-Fandom eh sehr, sehr cool. Der neue Trailer von Wonder Woman schaut auch geil aus. Das Suicide Squad von James Gunn schaut fantastisch aus.
Was gab's noch? Wonder Woman? The Batman?
Ich glaube, das waren eh die großen Sachen, ja.
Ja gut, dann schließen wir die DC-Fandom-Folge ab.
Voll.
Also denn wir haben ja noch eine Ankündigung für diese Woche.
Wirklich?
Ja. Denn in der nächsten Episode, in der 7. Episode, reden wir ausführlich über die Ankündigungen und Trailer der Gamescom Opening Night Live.
Oh, shit.
Und ich und der David werden diesen Donnerstag am 27.08. diese Gamescom Opening Night Live co-kommentieren auf dem Hexabay YouTube-Kanal. Wie gesagt, Donnerstag um 20 Uhr geht's los. 38 Spiele von 18 Publishern, unter anderem mit Activision, EA etc. Für mich ganz besonderes Highlight, Fall Guys Season 2 wird angekündigt, 2 Wochen nachdem das Spiel erschienen ist.
Und ich verdrehe schon wieder die Augen.
Okay, David, was sind denn dann deine Erwartungen für die Gamescom Opening Night?
Ich habe jetzt gerade erst erfahren, dass das diesen Donnerstag um 20 Uhr ist. Demnach habe ich absolut keinen Hype. Also Hype wird schon noch kommen, aber ich habe gerade keine Vorstellungen, was da gezeigt wird. Wie lange dauert das überhaupt?
2 Stunden. Donnerstag von 8 am Abend bis 10. Wie gesagt, wir co-kommentieren das, auf das mach dich gefasst. Okay. Und danach werden wir den Podcast aufnehmen und ausführlich über alles sprechen. Und der erscheint dann, wie immer, dienstags in der Folgewoche um 18 Uhr.
Okay. Okay, jetzt bin ich gerade gespannt. Ich hoffe, es werden nicht nur lauter irgendwelche No-Name-Indie-Titel werden, weil sonst wären das zahre 2 Stunden. Mhm. Boah, was könnten es da zeigen, Chris?
Puh, um Gottes Willen.
Mein Sony hat ihr großes Event gehabt, Microsoft hatte ihr großes Event.
Ich hoffe auf Elden Ring, aber dann sind wir wieder bei From Software und wir wollen alles nicht mehr über From Software reden. Und
da gehe ich schon nach Hause. aber vielleicht gibt es tatsächlich... Oh, stell dir vor, Suicide Squad auf einmal Gameplay. Surprise, Motherfuckers. Nein, natürlich nicht, aber wie geil wäre es.
Ja. Schauen wir mal. Assassin's Creed vielleicht, Valhalla, dass man was sieht. Marvel's Avengers, irgendein Update, Cyberpunk eher nicht. Was kommt noch? Miles Morales. Wobei, Sony wird sicher nicht dort sein. Die haben bestimmt ein eigenes Event. Ich rechne mit vielen Updates zu existierenden oder angekündigten IPs.
Ich habe auch gehört, es kommt kein neuer Spider-Man-Content, bis nicht Avengers draußen ist, dass sich da Marvel nicht gegenseitig irgendwie den Hype wegnimmt. Also ich denke, wir werden erst später September, Oktober werden wir wahrscheinlich ein State of Play sehen, wo es um Spider-Man geht. Aber okay. Treffen wir uns tatsächlich am Donnerstag um 20 Uhr, wie gesagt, auf deinem YouTube-Kanal Hexabär. So findet man den so ganz einfach.
Genau.
Okay. Ich bin gespannt. Das wird dann mein erster Livestream.
Nice. Der erste von vielen.
Sehr, sehr cool. Dann wissen wir schon, über was wir reden. Du spiel bitte Mortal Shell.
Mach ich.
Und sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen an mich habt, sehr gerne auf Instagram unter david.aka.jindy. Und den Chris findet ihr ganz normal unter Hexabär, wie auch seinen YouTube-Kanal. Chris, vielen Dank für diese leicht optimistische Folge in Richtung Batman.
Gerne.
Und ich danke dir. Ich danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye.